Urlaub.
Okay, also dann tun wir jetzt einfach so, als wären wir es nicht. Yeah, hey Ninja, what's up, girl? My B-Girl. Du hast gesagt, du wirst, ich habe heute auf Instagram gesehen, du willst niemals ein Hip-Hop-Mädchen werden. Also ne, du willst,
doch, bist du
sowieso.
Das bin ich.
Keine Platte. Warte mal. Hallo, hallo? Sind wir laut genug? Sag mal was.
Ja, hallo, hallo.
Ich höre irgendwie nichts.
Du hörst nichts?
Vielleicht ignoriere ich das.
Ich höre die Straßenbahn. Weiß ich nicht. Ist nicht, dass wir nicht aufnehmen.
Also, falls ihr uns nicht hört, wartet mal kurz.
Falls ihr uns nicht hört, wartet mal kurz.
Doch, ich glaube, wir nehmen auf. Oh Gott.
Ja, aber was ist es mit deinem... Dein Kabel ist doch ganz verkruschelt.
Ich nehme das Kabel einfach raus.
Da ist gerade was runtergefallen.
Aus mir raus?
Ja, aus dir
raus. Aus meinem Körper?
Weiß nicht, ob das...
Was ist
mal, das ist ein Tier oder
ja.
Ein Fussel?
Nee. Nein, das ist ein Fussel. Was ist das?
Oh Gott. Wo ist es? Ist es so ein Ohrenkneifer oder sowas?
Oh Gott, nein, es ist am Boden. Können wir das ignorieren?
Es ist nein, es ist am Boden. Es ist ein Ohrenkneifer. Nein, es ist am Boden.
Meinst du, das kommt aus einem Loseladen? Nein, auf gar keinen Fall. Aus einem Bioladen?
Wo ist es denn? Da.
Was ist das?
Das ist doch nur ein Fussel.
Nein, das war irgendwie schleimig.
Ja, aber es ist kein Tier.
Hallo und herzlich willkommen zur kleinen schwarzen Chaospraxis, dem Podcast, in dem irgendwie nicht nur wir zu Gast sind, sondern auch kleine ekelhafte Fussel.
Auf jeden Fall bin ich jetzt wach.
Ich auch. Mir geht's schon viel besser. Wir brauchen gar keinen Kaffee mehr. Du hast gesagt, du willst niemals eine Hip-Hop-Platte aufnehmen. Und die habe ich gedacht, wir machen heute eine Hip-Hop-Folge.
Ich kann nicht rappen. Ich würde gerne. Ich würde gerne mal, dass wir das jemandem beibringen. Aber ich kann es ja weder schreiben noch...
Natürlich kannst du das. Noch, ich bin mir sicher, dass du das kannst. Das
ja,
können
doch,
ich meine, hast du dir mal die Leute angeguckt, die das können? Wenn die das können, kannst du das auch.
Ja, okay.
Wir können ja mal so eine Freestyle-Session jetzt machen.
Jetzt sofort. Das kann ich nicht.
Das kann ich nicht. Ich sehe es dir doch an. Es steht dir im Gesicht.
Siehst du so?
Siehst du? Jetzt, jetzt, ja. Na okay, dann lassen wir das mal. Aber ich fände es total cool, wenn du so eine kleine, einfach nochmal so eine Hip-Hop-Tour machst.
Ich ja, vielleicht
mache großen
ich das mal.
Stadion der Stadt. Ich komme mit.
Okay.
Ich komm mit. Ich finde das ja auch so eine, immer noch sehr männlich, hatten wir aber auch schon.
Ja.
Ne? Und das, das wäre witzig, wenn so ein paar, man kann das ja auch mit Humor nehmen. Dendemann, warst du da übrigens?
Ich war da.
Ja, ich hab's und war das das Konzert, wo du irgendwie dahin vor dir dieser Mann mit den Siegelohren
stand? Ja, das ist bei jedem Konzert so. Aber
immer dieser Mann mit den Siegelohren?
Immer nur der. Der kommt und sucht mich und dann stellt er sich vor.
Stellt er sich vor dich.
Das ist also geil. Ich gucke gerade eine. Ganz okay. Ich gucke gerade eine neue Serie auf Netflix, Russian Doll, auf Deutsch Matroschka. Da erlebt eine. Die Protagonistin stirbt und erlebt ein und denselben Tag oder beziehungsweise ein und dieselbe Nacht immer wieder. Es ist so ein bisschen und täglich grüßt das Murmeltier in Serienform und modern.
Jetzt sind wir ein bisschen lauter.
Ah, okay. In Serienform und modern. Und kann ich nur empfehlen.
Hey, das will ich auch. Ich habe den Teaser gesehen.
Und so ein bisschen wäre es dann auch bei den Konzerten. Ich gehe immer wieder auf ein Konzert und immer wieder ist da der gleiche.
Das sieht sehr, sehr, sehr. Ich fand auch die ich kenne die Schauspielerin nicht, die da besetzt ist als in der Hauptrolle.
Doch, du kennst sie, glaube ich, schon.
Ja?
Hast du American Pie gesehen?
Ja, aber ich kann mich nicht erinnern.
Ach so, das ist die. Die spielt da, die fand ich nämlich damals schon total cool. Die spielt da die Freundin von der einen, so eine ganz abgefuckte. Und deswegen fand ich die damals nämlich schon cool. Und die hat auch bei Orange is the New Black mitgespielt.
Ah, okay.
Ja. Ja,
siehst du. Und der Teaser sieht halt schon
sie sieht halt mega cool aus. Sie hat so ein bisschen, sie ist so ein bisschen so eine Mischung, habe ich heute gedacht, aus Beetlejuice und der Hutmacher bei Alice im Wunderland. So Johnny Depp als der Hutmacher. Sie geht auch so. Das ist mega witzig einfach. Aber kann ich empfehlen, das ist eine gute Serie. Ich dachte, dieses Setting so mit dem, oh, ich erlebe das immer wieder, das habe ich irgendwie genug gesehen, aber nee, habe ich nicht.
Ich könnte auch Lola Rent nochmal gucken.
Ja, ist genau. Ist echt, ist gut gemacht und schnell durchgeguckt und sehr, sehr witzig.
Oh ja, da freue ich mich drauf. Hast du den Tatort gesehen, den mit Florence?
Ja, na klar, hat ja in Göttingen gespielt. Ich habe ja lange in Göttingen gewohnt.
Ja, ich habe ihn leider immer noch nicht gesehen. Ich muss ihn, bevor er aus der Mediathek ist, unbedingt angucken. Ich freue mich natürlich total, dass es endlich eine schwarze Tatort-Kommissarin
Ja, sie ist auch wird. Fantastisch. Aber ich glaube, klassischer hätte man das Bild der Angry Black Woman nicht erzählen können.
So ist es, ja?
Ja. Sie also es gab auch ein paar Artikel
sie
dazu.
Sie haut ihr eine rein oder irgendwas.
Ja, ja, sie kann sich nicht kontrollieren.
So ist das
und
halt
bei Schwarzen. Genau.
Und Nina, dann du lebst hier sehr gefährlich. Es kann sein, dass ich mir in dem Moment beiße oder
der
so.
Weißen Kommissarin eine runter.
Was macht die dann?
Die meckert dann halt so ein bisschen, aber es passiert halt auch nichts. Es ist halt auch so weird irgendwie, dass als wenn Kollegen sich einfach schlagen. Also das ist einfach alles so...
Ja, dann wird man wahrscheinlich auch erstmal suspendiert aus dem
Dienst. Ja, und sie ist halt so, sie wird halt so als übelst attraktiv und aber wütend und emotional und arrogant erzählt. Also wirklich... Wirklich klassisch irgendwie, das ist ein bisschen traurig. Ich hoffe, dass ich das noch, auch so dieser, unabhängig von diesem Angry Black Woman, wenn ihr euch das nichts sagt, was ich hier, dieser Begriff, dann googelt das mal. Da gibt es viele Artikel zu, dass das so das klassische Bild ist, was in den Medien oft auftaucht, der wütenden schwarzen Frau. So, so ein Abziehbild. Und auch so dieses Verhältnis zwischen, also die Maria Furtwängler kommt dann, habe ich nicht richtig mitgekriegt, aus irgendwelchen Gründen nach Göttingen, wird da abgeordert zu diesem Job. Und Göttingen ist übrigens tatsächlich genauso schön, wie es da gezeigt wird, das stimmt. Und dann treffen die aufeinander und es ist natürlich nicht, wie das vermutlich bei zwei männlichen Kollegen wäre im Tatort, sofort so, hey, ja, wir ermitteln jetzt zusammen, sondern die sind natürlich total bitchy und verstehen sich nicht und müssen sich erst aufeinander einspielen und es war so vorhersehbar. Ich habe dann zu Christoph gesagt, ja, und dann passiert nachher irgendwas.
Hey, wir beide sehen auch ein bisschen aus wie Maria Furtwängler und Florence Kasuba.
Ich sehe nicht aus wie Maria Furtwängler.
Du bist Maria Furtwängler.
Ich finde ich will damit nicht sagen, dass ich die esse oder irgendwas. Ich will mir gar keine Meinung
bilden. Hey, aber Maria Furtwängler hat ja aber diese ist das eigentlich ihre Tochter, Lisa Furtwängler?
Elisabeth, ja.
Ja, diese Malisa-Stiftung, die wichtig ist und das ist eigentlich ein gutes Signal, dass sie dann auch schaut im eigenen Tatort nach Diversität und dass eine Frau an ihrer Seite ist.
Ja, die engagiert sich auch ganz viel für Frauenbilder und Gleichberechtigung und Gender in den Medien und so. Die haben ja jetzt gerade diese Studie rausgebracht. Da kann ich eine gute andere Podcast-Folge verlinken, zu dem Ergebnis kam, dass auf Instagram Frauen vor allem Beauty machen und so das klassische 50er-Jahre-Bild einer Frau verkaufen und Männer machen alles. Und da gab es eine...
Auf YouTube auch.
Da gab es eine tolle Folge vom Bayerischen Rundfunk, vom Zündstoff mit einem Interview mit Tarek Tesfu. Das können wir in den Shownotes verlinken.
Die habe ich auch noch nicht gehört.
Genau. Und ja, also der Fall war ganz okay. War auch ein bisschen immer, wenn es irgendwie um Kinder und getötete Kinder ging, es um getötetes Baby geht und so, dann bin ich natürlich immer gleich so ein bisschen angefasst irgendwie. Aber es war nicht schlecht. Und was mich auch sehr gefreut hat, war, dass der eine Typ aus 4 Blocks dabei war. Den finde ich einfach gut. So, aber ja, ich hoffe, dass ich das noch so... Also es soll ja mindestens noch ein Fall in Göttingen stattfinden. Und ich hoffe, dass sich das dann so ein bisschen annähert und beruhigt irgendwie.
Ach so, sie bleibt gar nicht für immer.
Weiß ich nicht. Weiß nicht, wie das geplant ist.
Aber das wissen die vielleicht selber noch nicht. Also ich gönne es ihr total. Florence ist eine großartige Schauspielerin. Sie hat irgendwie auch in Hollywood fette Sachen gedreht. Black Panther zum Beispiel, auch andere Produktionen. Ja. Und sie kommt ja eigentlich vom Musical. Sie ist auch eine total gute Tänzerin und so, hat früher mal König der Löwen gemacht.
Cool.
Und ist eine nette Person auch. Ich habe die dann ja auch mal bei Castings getroffen. Ich war natürlich überhaupt nicht eingeladen zu diesem Casting. Scheiße. Ich hätte auch angry sein können. War ich eigentlich angry im Theaterstück? War ich eine angry black woman im Theaterstück?
Nee, du warst keine angry black woman. Du kamst für mich sehr... jetzt sind wir schon bei deinem Stück. Ich wollte noch was zu dem Tatort sagen, ganz kurz. warte mal, was wollte ich denn noch sagen?
Rappers. Es ist einfacher.
Nein, ich habe es wieder vergessen. Irgendwas wollte ich noch zu dem Tatort sagen. Tatort.
Es ist nicht mehr da, das Wort, es ist fort.
Ach so, genau. Lustig war, wie sie, oder lustig, aber gut gemacht fand ich, wie sie als Figur eingeführt wurde. Da musste ich nämlich auch an dich denken, weil wir ja auch mal vor ewigen Folgen darüber gesprochen haben, was du oft für Rollenangebote bekommst oder was insgesamt Women of Color für Rollenangebote bekommen.
Und sie wurde als Putzfrau verdächtigt. Ja. So, das hatte ich ja auch
von
schon
der,
mal diesen
von
Moment.
Der Kommissarin, genau. Und das hast du ja auch, und dann warst du ja in Wirklichkeit die Freundin oder genau, so. Ne? Genau. Und Maria Furtwängler kommt da rein und sagt irgendwie, ja, hier muss noch nicht geputzt oder putzen sie hier mal endlich oder irgendwie sowas. Und dann stellt sich eben später raus, es ist die neue Kollegin. Das ist ein sehr unangenehmer Moment. Fand ich gut.
Dafür hat sie doch auch eine reingehauen verdient. Oder das war nicht der Grund, weshalb
ich... Nee, das war nicht der Grund.
Ich bin total gespannt. Ich habe den noch nicht gesehen. Ich habe sowieso das Gefühl, ich muss so viel aufholen. Ich lese gerade gar nicht mehr. Ich gucke nichts
ja,
mehr.
Ja, weil ich jetzt gerade wieder so bei dieser Serie bin, komme ich gerade auch nicht besonders viel zum Lesen. Aber dein Stück. Ich war... liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Denise hatte ja Theaterpremiere und ich war da.
Bei der Premiere.
Und das war echt cool. Und ich habe da auch gehört, es ist quasi alles ausverkauft bis zur letzten Vorstellung. Und es war cool. Vielleicht kann man kurz, wir hatten ja schon mal erzählt, worum es geht. So ein Pärchen will, Kinder sind aus dem Haus, die wollen neuen MitbewohnerInnen haben. Und zwar jemanden, ich mache jetzt mal Anführungszeichen, exotisches, mit exotischem Namen zumindest.
Das ist das Auswahlkriterium.
Es ist alles super unangenehm. Man ist als Publikum irgendwie so, wird inszeniert als die Freunde, die zu so einem Abend eingeladen sind bei den beiden. Und dann muss man sich die KandidatInnen angucken und ja, die stellen sich dann vor. Und ich war ja direkt als erstes in deinem Raum.
Ja.
Und tatsächlich, also es geht ja dann am Ende darum, möglicherweise abzustimmen, wer da einziehen soll in diese Wohnung. Und ich hätte nicht für dich gestimmt.
Ich weiß, niemand hätte für mich gestimmt. Für den Seelenfrieden wäre das nicht möglich gewesen.
Nee, also ich fand dich schauspielerisch total toll, das habe ich dir aber auch schon gesagt. Aber
ich hätte auch nicht für mich gestimmt.
Die Figur kam, das war keine angry black woman, das war einfach arrogant. Also die war sehr arrogant und sehr für mich viel zu überdreht und so sehr so für sich einfach, egozentrisch.
Ja, so wie ich auch im wahren Leben bin.
Genau so wie du. Nee, also und das war aber wirklich, es war gut gemacht auf jeden Fall.
Entwickelt sich auf jeden Fall auch noch mal, habe ich jetzt gemerkt, gestern hatten wir eine richtig schöne Vorstellung, morgen haben wir noch mal eine. Es ist auch total nett irgendwie, ich habe auch zu Jan gesagt, ich finde es so cool, dass ich so zur Arbeit gehe, so morgens zu den Proben, dann so dahin gehe oder mit meinem Fahrrad dahin fahre, Frühstück mitnehme, dann da irgendwie so dann in der Pause was esse. Und diesen Rhythmus zu haben, irgendwie so Theater zu spielen, das ist ja sehr strukturiert irgendwie. Und jetzt auch abends diese Vorstellung, irgendwie tut mir das gut. Also so feste Punkte im Leben zu haben, wo man weiß, okay, als nächstes muss ich das machen und dann muss ich das machen. Und das reichten ja auch so ein paar Anker. Und ich merke halt, im Winter ist es bei mir häufig so, dass ich so auf mich selbst gestellt bin und mich selbst organisieren muss und so. Das tat mir jetzt echt gut. Ich habe das oft auch keinen Bock gehabt auf Theaterproduktionen. Da hat mein Herz irgendwie gesagt, ja,
das ist Verschwendung, coole Leute. Du musst viel mehr Theater spielen, hat Christoph auch gesagt.
Ja, ich habe auch Bock.
Ja.
Ja. Ja, vielleicht muss ich mich mal an vorsprechen. Ich kann ja das irgendwie auch vorsprechen, mal so ein bisschen dran machen. Habe ich auch Bock drauf. Also es macht auch Spaß und man spürt sich und jede Runde ist anders, jedes Publikum ist anders, jede Situation irgendwie nochmal neu und man lernt jedes Mal auch was über sich.
Das ist spannend, weil das finde ich zum Beispiel bei Slams ähnlich. Ist ja nicht so, dass man jetzt jeden Abend den gleichen Poetry Slam veranstaltet. Aber wenn man mit den gleichen Texten, oft ist es ja so, man hat so 3, 4, 5, weiß ich nicht was, 2 aktuelle Texte, mit denen man dann vielleicht eine Weile rumfährt oder so. Und das ein und derselbe Text, das sage ich ja auch oft, wenn Leute fragen, wie oft hast du schon gewonnen? Dass man damit immer Erste und Letzte werden kann. Es kommt auf so viele Faktoren an. Auf die eigene Laune, auf das Publikum, darauf, was das Publikum möglicherweise erwartet, wer da drin sitzt, was für Leute da drin sitzen, was die für eine Vorbildung haben, was Poetry Slam angeht. Also kennen die beispielsweise, denken die jetzt, das muss ich immer reimen, dann bin ich schon unten durch und so. Und es kommt das natürlich.
Das ist ja gar nicht gereimt.
Genau. Kommt so drauf an, wie ich auch auf der Bühne bin an dem Abend und so. Und das finde ich so spannend, dass teilweise bei einem Text es gibt so einen Moment beim Publikum, ich hatte den letztens auch bei der Lesebühne im Dezember. Den gibt es selten. Bei Leuten, die wirklich gut sind, gibt es den vielleicht oft. Dann fangen die an zu lachen über irgendwas und hören nicht mehr auf. Und dann steigern die sich so rein, das ganze Publikum, dass man irgendwas sagen kann, egal was. Und die Leute rasten aus. Es ist einfach es ist einfach völlig...
Das ist so eine Energie auch ja, dann genau. Im Raum.
Und es ist egal, es ist einfach, du kannst dann, egal was du sagst, die sind dann einfach völlig fertig. Und das passiert bei einem Text manchmal und dann passiert auch das Gegenteil, dass an ein und derselben Stelle einfach gar nichts passiert. Und das finde ich so spannend, so verschiedene Abende einfach zu haben und aus jedem Abend irgendwie zu irgendwie was zu lernen. Und das ist beim Theaterspielen ja ähnlich.
Irgendwie. Ja, und ich die Menschen bringen halt auch eine gewisse Stimmung mit. Und da war es ja so, es waren so verschiedene Gruppen. Und diese Gruppen sind auch alle so unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie das passiert. Manche sind super kommunikativ. Am Anfang ist es eher so ein Gespräch gewesen. Und manche sind sehr offen. Manche sind wach und gucken und sind aber total regungslos dabei. Und was ich halt auch total interessant finde, was ich so lerne, ist, dass das, was auf den ersten Blick zu erkennen ist im Publikum, nicht unbedingt das ist, dass man nicht unbedingt sieht, was sie denken oder was sie fühlen. Mhm. So, es gibt irgendwie, ich bin auch eher ein Zuschauer oder eine Zuschauerin, die irgendwie nicht jedes Mal laut auflacht oder so. Das kann passieren, aber es kann auch sein, dass ich irgendwie...
Ratet mal, was ich für eine Zuschauerin bin.
Ninja war der Engel der Premiere, weil Premierenpublikum ist auch immer ein bisschen schwierig. Aber dass man nicht unbedingt erkennt, wie sehr ist die Person jetzt dabei oder nicht. Und dass man auch auf sich vertraut und bei sich bleibt irgendwie. Ich glaube, das kann man auf viele Bereiche im Leben übertragen, dass es total wichtig ist, sich nicht so von außen lenken zu lassen. Weil ich war früher sehr viel abhängiger, auch beim Theaterspielen, also das ist mir aufgefallen, sehr viel abhängiger davon, was aus dem Saal zurückkommt. Und das ist jetzt gar nicht mehr so. Also ich bin echt, werd echt entspannter und vertraue so mehr auf das und denke so, okay, wir sind einverstanden mit dem, was wir erarbeitet haben, das ist das Ergebnis und ich gebe jetzt mein Bestes und dann schauen wir mal. So, und das ist total beruhigend, auch so sich davon nicht zu sehr abhängig zu machen. Aber das ist auch irgendwie was man erst lernen muss. So. Und wenn du sagst, irgendwie, das ist der ein und derselbe Text, kann jenes oder dieses Ergebnis mit sich bringen. Daran sieht man ja, wie individuell irgendwie auch diese Saalsituation sein kann und wie wenig das mit dem, was du eigentlich erarbeitet hast, zu tun hat.
Ja, genau. Also das wirklich, das kommt ja, genau, das kommt auch auf die Grundstimmung an. Das kommt auch drauf an, was vielleicht möglicherweise gerade durch die Medien geht. Also so manchmal gibt es auch Abende, wo, weiß ich nicht, dann ist irgendwie ein krasses Unglück passiert oder so. Und dann denkt man sich, ich kann diesen Text jetzt nicht machen. Das geht nicht so. Ne? Also wo es irgendwie, dass es aus irgendwelchen thematischen Gründen miteinander zu tun hat. Und dann denkt man, wenn ich den jetzt mache, dann denken die Leute, liest die keine Nachrichten oder so. Ne? Da kann man doch jetzt nicht drüber lachen. Sowas. Ja. Das gibt's auch alles. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich.
Habe ich dir mal erzählt, dass die Tour, ich glaube von meinem ersten Album, dass die begonnen hat am 11. September.
Ich wollte gerade sagen, am 11. September.
Ja.
Echt?
Genau, das war mein Tourstart.
11. September 2001.
Genau, und das war das zweite Album? Egal, auf jeden Fall sind wir halt los. Ich habe bestimmt schon mal erzählt, dass wir im Auto dann einen Anruf bekommen haben von den Eltern vom Schlagzeuger oder so. Und die gesagt haben, dass es passiert ist. Und dann war im Bus so, und was bedeutet das jetzt? Weil wir konnten ja auch, wir hatten keine Handys oder irgendwie, wir haben irgendwie das nicht verfolgen können. Und dann war das irgendwie so ein großes Trara und einer telefonierte dann immer und wurde so informiert. Und dann habe ich irgendwie so noch so gesagt, als wir dann am Zielort waren, irgendwie in dem Club, und es da ein Fernseher gab, habe ich so gesagt, ey, das gibt doch Krieg. Und die Jungs noch so, du bist doch so naiv. Und an dem Abend, am ersten Abend, war noch volles Haus. Und wir haben irgendwie gespielt und es war irgendwie alles so okay, also natürlich Aufregung und so, aber wir haben das Konzert gespielt und die Leute kamen und in den folgenden Nächten hatte sich dann sozusagen, hat man einfach nämlich irgendwie beschlossen, nicht mehr auszugehen. Mhm. Und dann waren irgendwie immer nur so ein paar versprengte Leute irgendwie bei diesen Konzerten. Aber das finde ich auch so interessant, weil der erste Impuls von den Leuten war jetzt nicht, wir bleiben zu Hause, sondern das war sozusagen dann so Konsens.
Ja.
Man darf jetzt nicht mehr feiern. Das ist auch interessant, dass sich sowas dann, glaube ich, auch so medial überträgt und gar nicht vom Individuum irgendwie so unbedingt beschlossene Sache ist, weil die Einzelnen vielleicht schon irgendwie einfach noch ausgegangen wären. Aber natürlich weiß auch jeder, was er an dem Tag gemacht hat.
Ja.
Ich habe mal ich habe mal so ein Interview-Reihe gemacht, 5 Jahre danach. Ist auch schon ewig her, das liegt schon ewig rum. Und habe die Leute gefragt, was hast du heute vor 5 Jahren gemacht?
Morgens. Das heißt, du hast 2006 schon einen Podcast produziert, als es Podcast noch gar nicht gab?
Nee, es war ein Video-Interview.
Ach so, das, ja, okay.
Das liegt noch irgendwo rum.
Das liegt noch rum.
Ja, aber das ist ganz interessant. Vielleicht muss ich das mal ausgraben.
Ja.
Weil die Leute wussten nicht, wozu ich sie spreche. Ich habe die alle zu meiner Mutter nach Hause eingeladen. Ganz, ganz viele. Und die haben mir dann erzählt, was sie an dem Tag gemacht haben. Was hast du an dem Tag gemacht?
Nee, ich war noch Schülerin. Das heißt, ich bin von der Schule gekommen. Und ich meine, ich hätte an dem Tag auch Balletttraining gehabt und bin dann aber nicht mehr hingefahren. Es war ja bei uns dann schon 3 oder so, als das passiert. 3:15 Uhr. Und mein Vater hat aus dem Auto aus angerufen, der hat Radio gehört und hat zu meiner Mutter gesagt, sie soll mal einen Fernseher anmachen. Und dann hat sie den Fernseher angemacht und ich dachte, das wäre Independence Day oder sowas. Mhm. Ja, also irgendwie so. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich gecheckt habe, dass das echt ist. Und wir haben aber so schnell quasi so früh mitbekommen, dass wir noch dann noch mitgekriegt haben, als wir angeschaltet haben, wie das zweite Flugzeug reingeflogen ist. Das waren noch 2, oder?
Ja, es waren 2.
Zweite Flugzeug reingeflogen ist und wie die dann halt zusammengestürzt sind und so. Und das war für mich, an dem Tag habe ich das, diese Ausmaße nicht verstanden. Und ich meine, wie alt war ich denn da? 2001 war ich 18.
Wie alt wart ihr denn da? Unsere Hörerinnen sind zum Teil
oder noch 17.
Sehr jung. Die waren vielleicht erst 5 oder 4.
Ja, und
wenn ihr euch erinnert, erzählt mal, was ihr gemacht habt an dem Tag. Vielleicht erinnert ihr euch ja auch, wenn ihr erst 2,5 wart.
Am nächsten Tag gab es einen großen Gottesdienst für sämtliche Schulen in Braunschweig.
Mhm.
Und da bin ich auch hingegangen, obwohl ich sonst bei solchen Sachen immer eine Rebellin war und ich war ja auch nicht getauft und so und dann immer gesagt hat, so mache ich nicht mit. Und da bin ich dann aber mit hingegangen und da gab es dann so eine Schweigeminute und so. Und dann haben wir, dann hat meine Familie noch erfahren, dass von Bekannten von uns aus den USA, also das sind Deutsche, die in die USA ausgewandert sind, und der Vater von der Familie hätte eigentlich in der Maschine sitzen sollen, die ins Penthouse geflogen ist.
Oh my goodness.
Penthouse?
Ins Penthouse.
Ins, gar nicht lustig.
Doch?
Ja.
Doch.
Ist doch egal.
Das hört sich komisch
an. Und er hat die aber verpasst.
Er hat sich richtig geärgert.
Solche Geschichten gibt es halt natürlich auch zuhauf und so. Aber es hat jetzt gar nichts, ich will mir damit überhaupt keine... Es gibt super viele Leute, die da genug Trauer und Tragik und so mitbekommen haben. Was mich dann nochmal nachhaltig wirklich... Also was mir nochmal bewusst gemacht hat, was da eigentlich passiert ist, war einige Zeit später diese Doku, die rausgekommen ist, von den 2 Reportern, die die Feuerwehr in New York an dem Tag begleiten wollten. Die wollten da eine Wache begleiten und sind dann tatsächlich mit an den Ort des Geschehens gefahren und haben da mit der Kamera sind da auch rein. Und das war sehr nah dran und es war sehr ergreifend und auch die Geräusche teilweise im Hintergrund nicht zu ertragen. Das lief dann irgendwann mal auf ARD. Und die habe ich geguckt und die habe ich Jahre später dann nochmal geguckt. Und die hat mich sehr ergriffen gemacht irgendwie. Und als ich war ja 2016 im Herbst in New York mit meiner Mutter. Und da sind wir dann zu diesem Museum gegangen. Und da ist ja auch diese Gedenkstätte, wo die Türme früher standen. Und da habe ich auch da habe ich ein bisschen geheult. Das war so, das ist super, das ist toll gemacht. Also dieser Ort der Trauer da ist, das finde ich gut gemacht mit den Wasserfällen und so. Und das ist schon sehr ergreifend. Es ist natürlich, manchmal denke ich so, ja krass, bei anderen Sachen sterben noch viel mehr Leute, als da gestorben sind. Aber das war natürlich, das war so einschneidend, so wie man zum Beispiel meine Mutter fragt, wo warst du, als die Mauer gefallen ist, fragt man sich eben in unserer Generation irgendwie, wo warst du am 11. September, ne?
Ja.
Das war schon, ja.
Nee, das hat auch tatsächlich auch was mit medialer Aufbereitung
zu tun. Ja, natürlich. Ja.
Aber trotzdem, dieses Flugzeug verpassen, ne? Ich wollte noch mal kurz zu diesem Moment. Es gibt ja so Momente, wo man so denkt, so ein Scheiß irgendwie. Jetzt sitze ich hier fest,
ja,
oder so, ne? Ich denke ganz oft, was wäre denn, wenn ich jetzt nicht hier wäre? Was hatte ich denn eigentlich vor? Aber wäre es denn dazu gekommen? Und ich bin ganz oft, versuche ich dann in solchen Momenten, wo ich mich eigentlich total ärgere darüber, dass gerade alles schief geht, den Moment, das ist sehr, sehr esoterik, ne? Den Moment anzunehmen, sozusagen, dieser Moment ist jetzt irgendwie, das ist jetzt so.
Ja.
Was habe ich denn davon? Ich habe jetzt, ich kann mich jetzt hier ärgern und die ganze Zeit irgendwie versuchen, das zu lösen oder zu denken, was wäre, wenn. Oder ich nehme den Moment an und bin jetzt einfach hier und gucke, was jetzt hier für mich bereit ist. Ist so. Und
ja,
habe zum Beispiel auf einmal geschenkte Zeit. Also weil ich kann es ja jetzt eh nicht mehr ändern, wenn ich einen Flieger verpasst habe oder irgendwie ein Zug zu spät kommt. Und dann versuche ich irgendwie die Zeit zu nutzen. Und bei solchen Geschichten denkt man so, ja, eigentlich irgendwie, egal wo wir gerade landen in unserem Leben oder wo uns sozusagen das Schicksal in Häkchen hinbringt, versucht doch irgendwie da zu sein. Also ich versuche zumindest dann da zu sein und zu sagen, okay, jetzt bin ich hier, jetzt mache ich das. Jetzt
ja,
sitze ich hier halt auf dem grünen Sofa mit Ninja.
Das ist schon 18 Jahre her. Zieh dir das mal rein.
Ja, es ist, als wäre es gestern gewesen.
18 Jahre. Das ist ja krass.
Siehst du, und auch das ist ein Grund dafür, jeden Moment zu atmen und zu genießen.
Ich atme jeden Moment hoffentlich.
Richtig. Ich hatte an meinem Geburtstag, ne, waren ja auch so Verwandte dann da. Und meine Schwägerin, die ich sehr mag, und meine andere Schwägerin, das sind beides meine Schwägerinnen, die sind beide gegen mich. Ich habe nämlich neulich 108 Sonnengrüße gemacht in so einem Kurs am Morgen. Dann habe ich das erzählt und dann haben die so, Yoga. Und ich so, ja, das war voll toll. Und danach gab es Porridge. Porridge.
Noch schlimmer.
Wir hassen Yoga, wir hassen Porridge. Weil das irgendwie so hip ist.
Ja.
Ne? Und ich finde, aber wieso muss man denn Sachen, die hip sind, unbedingt scheiße finden, nur weil sie hip sind? Wenn sie gut sind, sind sie gut. Ist doch scheißegal irgendwie.
Ja, man kann ja sagen, hip, das hilft mir nicht. Ja, ich verstehe schon.
Nein, sie hassen es aber gleich.
Ja, als wenn sie es... Haben sie schon mal Porridge gegessen?
Nein! Doch, die eine ja, aber meine andere Schwägerin, witzig, das sind beides meine Schwägerinnen. Ne?
Auf jeden Fall war es
sehr lustig. Die eine Schwägerin hat noch nie Porridge gegessen. Ihre Tochter hat sie dann gefragt, hast du überhaupt schon mal Porridge gegessen? Sie so, nee, ich esse das nicht. Und die andere isst aber jeden Morgen Porridge
und hasst
aus Fitnessgründen und hasst es. Die ist halt auch
so, ist doch, warum macht man sowas?
Super diszipliniert.
Ach, das ist,
ne?
Doch, schrecklich.
Und ich find ich auch. Ich finde halt Porridge lecker, das ist mein Glück.
Ja, ich
mag
auch
gesunde Sachen. Ich mag Porridge und ich finde es auch geil, wenn man morgens so was Warmes im Bauch hat.
Ja,
das macht mich richtig glücklich. Vielleicht ist das Porridge, was da auf dem Boden gefallen ist. Es macht mich sehr, sehr, sehr glücklich. Und ich finde halt auch Yoga cool. Und ich möchte wirklich jedem und jeder, die uns hier zuhört, empfehlen, das mal auszuprobieren, so 108 Sonnengrüße in einem Yoga-Studio zu machen. Das ist der Hammer.
Ich glaube wirklich, man hat drei Tage
noch Muskelkater.
Ich finde es immer so geil. Ich habe das letztens bei einer Instagramerin gelesen, das fand ich so witzig, die so quasi gesagt hat, egal was man hat, also ob es ein Schnupfen ist oder egal was man hat, die Leute sagen immer als erstes, hey, probier mal Yoga, das hat mir auch geholfen.
Bei Schnupfen hilft das. Beim Herabschauen den Hund läuft dir alles aus der Nase.
Und genau so ist es. Ich meine, ich bin ja auch, ich mache das ja auch gerne. Und es war ja dann auch im Januar in meiner Bubble unerträglich, weil alle Leute diese 30 Days with Adrian.
Wirklich, und ich habe die heute angefangen. Haben die alle, ich habe das nicht
mitgekriegt. Ganz viele Leute haben es gemacht.
Ich liebe sie so sehr. Ich habe heute Morgen die 30 Tage erst Tag 1 gemacht, okay, mal, bevor ich hierher gekommen bin. Und ich muss, ich habe dir das schon mal erzählt, ne? Ich muss ja immer heulen. Schon zu Beginn. Ich setze mich dahin, atme und mir laufen die Tränen aus den Augen. Ich bin nicht traurig oder so. Ich glaube, das ist einfach Entspannung. Und dann hat sie so eine krasse so eine Übung gemacht, so eine ganz einfache, die ich aber noch nie gemacht habe. Und da, mir lief es. Ich hatte Salzstreifen auf meinen Wangen, als ich dann am Ende der 49 Minuten ins Badezimmer gekommen ist. Ich sag dir, das ist für mich, also ich meine, ich bin ja nicht die Einzige, der es so geht, und das ist auch nicht umsonst so ein Hype. Also mir tut das ganz doll, dolle.
Ja, das ist ja voll schön. Also wie gesagt, mir tut Yoga auch oft gut. Es gibt aber auch Wochen, in denen ich überhaupt keinen, weil ich nicht dazu komme oder nichts mache oder so. Ich habe jetzt für mich, ich weiß, du beschäftigst dich schon länger damit, aber ich habe gestern ein bisschen intensiver ASMR-Videos geguckt. Ja. Und zwar eins, wo so eine andere, die vor ihr sitzt, mit Ölen so massiert an der Schulter und im Gesicht und so. Und dabei halt die ganze Zeit flüstert, was sie macht. Und ich fand es übelst entspannt.
Wirklich?
Ja!
Ich habe ja so einen Podcast, kann ich ja jetzt auch verraten, der kommt irgendwie für die Hörregion Hannover gemacht mit Malte zusammen, der, oh Gott, wie heißt der denn jetzt nochmal? Der erste Sinn, der kommt irgendwie demnächst. Also ich glaube, Montag ist Release am 11. Februar. Und da haben wir Leute interviewt zu ASMR. Ehrlich gesagt, hab ich überhaupt immer noch gar keine Ahnung, warum. Also ich verstehe nie, ich verstehe den Reiz nicht.
Doch, Christoph findet es auch mega komisch. Er hat auch gesagt, so auch so komisch, diese Geräusche und so, das ist überhaupt nicht. Ja, ist es auch.
Ekelhaft.
Es ist ein bisschen, ja, also ich kann nicht alles. Also zum Beispiel so dieses Spatzen oder manche Geräusche, da bin ich übelst empfindlich, das kann ich nicht. Aber was ich mir gerne angucke, zum Beispiel gucke ich mir auch gerne an, wenn Leute zeichnen.
Ja,
da kriege ich Gänsehaut. Das ist, ich weiß nicht, das ist, vielleicht finden manche das auch eklig, dass ich da Gänsehaut kriege, aber ich gucke mir das gerne an, wenn Leute was mit ihren Händen machen.
Ich auch, finde ich auch gut.
Und wenn jemand da massiert wird, ist es für mich fast so entspannt, als würde ich auch massiert werden.
Ja, und das ist ja auch erwiesen. Und das wird man in dem Podcast auch hören. Wir haben auch mit Professor Dr. Altenmüller zum Beispiel darüber gesprochen. Es gibt diese, also Ich glaube, dass man das nur übers Auditive bekommt. Da gibt es, glaube ich, nicht viel Forschung dazu. Aber es ist irgendwie dieses Gänsehaut oder wohliges, entspanntes Gefühl.
Genau, das ist genau das.
Das haben ganz viele. Und ich habe auch Freundinnen und Freunde, Leute, die das empfinden. Ich empfinde da halt nicht.
Doch, ich schon total.
Ich brauche richtige Berührung. Ich dachte immer, das wäre komisch.
Ja, und lustigerweise bin ich ja gar nicht so ein... Ich bin ja gar nicht so mit Anfassen. Ich bin ja auch gar nicht so. Meine Mama hat immer gesagt, meine Schwester war so übelst die Kuschlerin, hat immer total viel gekuschelt, auch wirklich, bis sie schon ziemlich alt war, brauchte sie immer noch so ihre Kuscheleinheiten.
Und du warst so ein Baby, was ich so nie weggestoßen
habe. Nee, nicht so schlimm, aber ich brauchte das halt nie. Und auch zum Beispiel Christoph sagt auch, wenn ich mal einmal im Jahr irgendwie das Gefühl habe, ich bräuchte ein bisschen Berührung oder so, dann sagt er immer, was ist denn los?
Du bist so, wenn du einmal so kuschelst, hört sich an, als hättet ihr keine
Berührung. Nein, so ist es natürlich nicht. Aber so,
ich habe euch schon mal gesehen, dass ihr euch berührt
ja,
habt.
Ja, aber ich bin halt nicht so eine, ich bin nicht so eine Kuschlerin einfach, gar nicht.
Ganz schlimm.
Ich finde auch, wenn ich richtig Beklemmungen kriege, sind so Berichte über so Kuschelpartys oder so, wo fremde Leute nebeneinander liegen und sich so streicheln. Das ist nicht so ekelhaft.
Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass man das wirklich braucht.
Ne? Ja, klar. Und also, es gibt auch Leute, die wirklich, also die das vielleicht auch, es gibt ja auch Leute, die das professionell machen,
komm mal her,
die
komm
dann
mal
gebucht
her,
werden.
Komm her, ich kusche mit dir.
Du bist so kuschelig. Und das ist ja bestimmt.
Jetzt habe ich eine Gänse.
Wichtig für Leute,
die. Nehmen ja auch vor Ekel.
Nee, so stimmt es nicht. Die das brauchen, weil sie einsam sind und die dann so Leute buchen und alles gut. Also wenn da Bedürfnisse erfüllt werden, alles cool. Nur für mich halt nicht. Und deswegen finde ich das so witzig, dass ich dann von sowas so angefasst bin irgendwie. Und es gibt auch eine Instagramerin, lustigerweise habe ich nämlich gestern, habe ich ihr dazu geschrieben, Seltine, der ich schon ganz lange folge, die ich auch empfehlen kann. Und die macht manchmal, dass sie so ihre Beauty-Routine zeigt abends. Dann ölt sie sich das Gesicht ein und so ganz lange und massiert das auch so und so. Ne? Seitdem ich das bei ihr mal gesehen habe, mache ich das auch.
Du siehst auch wirklich ganz frisch
aus. Ich finde es total wohltuend, auch abends. Und sie macht das so ganz viel so. Ich zeige das sie nicht gerade, was sie so macht.
Ich will das total auch angenehm sehen. Kannst du genau das Video verlinken mit dem Massieren?
Ja, sie hat da, glaube ich, kein Highlight draus. Aber man muss ihr einfach folgen. Sie zeigt das ab und zu mal. Und dann hat sie das wieder gezeigt, wie sie sich so das Gesicht einölt. Und dann habe ich ihr geschrieben, das ist mein ASMR. Und dann hat sie geschrieben, oh ja, toll. Dann habe ich gesagt, ja, vielleicht klingt es irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich finde das entspannend, dir dabei zuzugucken. Und ich bin wohl nicht die Einzige, die das entspannend findet. Und sie hat dann immer so Musik an und ich finde es einfach super entspannt. Warum das hat auch überhaupt nichts Sexuelles und gar nicht, sondern ich finde es einfach nur entspannt.
Genau, und das ist irgendwie das, was man dann rausfindet, auch bei diesen ASMR-Geschichten, dass es sehr wenig mit Sexualität zu tun hat. Also, dass die Leute, die befragt wurden, sagen eigentlich, es hat nichts damit zu tun. Aber ich bin sehr, sehr kuschelig. Ich brauche sehr, sehr viel Berührung. Ich bin ein sehr kuscheliger Mensch. Ich kann auch ganz schlecht einschlafen, wenn niemand mit mir kuschelt.
Oh nee, es gibt ja auch so Leute, die dann sagen irgendwie, ja, zum Beispiel so dieses Thema Familienbett. Ich meine, wir müssen das jetzt nicht groß aufmachen so. Und bei uns ist es zum Beispiel so,
quasi. Also das Thema Familienbett muss man vielleicht für alle, die keine Kinder haben,
ach so, erklären. Ja, genau. Erklären. Also es gibt viele Leute, die im sogenannten Familienbett schlafen, also alle zusammen. Die Kinder da in dem Bett auch mit und alle schlafen zusammen in einem sehr großen Bett. Und das Argument dafür ist ganz oft, wir fühlen uns ja auch wohler, wenn wir jemanden neben uns liegen haben.
Und bei dir ist es nicht so. Es gibt halt Menschen sind unterschiedlich. Es gibt Menschen, die fühlen sich
wohler. Und es ist bei uns auch so.
Außerdem bei Kindern, da hat man die Füße in der Nase und so. Also
ja, aber es ist bei uns auch so, dass wir in der Regel auch zusammen im Bett schlafen. Vor allem
so ein Balkonbettchen?
Nee, da passt er ja gar nicht mehr rein. Aber meistens schläft er in seinem eigenen Zimmer ein und irgendwann kommt er dann rüber oder so. Natürlich klar, auch wenn er krank ist sowieso und so weiter. Ist ja auch wurscht, das ist unsere Sache. Auf jeden Fall denke ich dann da immer, das mag sein, dass das bei vielen Leuten so ist, bei mir nicht. Ich schlafe wirklich besser, wenn ich alleine schlafe. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich meinen Mann nicht liebe oder nicht gerne berühre oder so. Ich habe sehr gerne Sex und ich rede da auch gerne drüber, aber grundsätzlich schlafen oder entspannen mache ich sehr, aber sehr gerne. Aber
nicht mehr kuscheln nach dem Sex. Das muss jetzt echt nicht sein.
Muss echt nicht mehr sein. Nein, Mensch. Ja, aber ihr wisst ja vielleicht, was ich so ein bisschen meine.
Ich kann das auch total nachvollziehen. Also ich glaube, es gibt ja auch so Phasen, auch in meinem Leben, wo ich das irgendwie gar nicht so brauche. Aber ich bin halt sehr, sehr verkuschelt. Und ich sehe das auch an meinen Kindern, die sind unterschiedlich. Ein sehr kuscheliges Kind, ein Kind, das kuschelt manchmal und meistens will es nicht kuscheln. So, also ist auch schon groß, aber auch als sie kleiner war.
Ja, mein Kasimir hat am Anfang überhaupt nicht gekuschelt. Und das fand ich irritierend, bis ich dann eine andere Mutter kennengelernt habe, die mir das auch von ihrem Sohn erzählt hat. Und inzwischen ist das ein ganz großer Kuschler, interessanterweise. Und da stört es mich aber auch nicht. Im Gegenteil. Ich finde das sehr, sehr schön. Also am liebsten würde ich das die nächsten 10 Jahre, 15, 20 Jahre noch so machen. Und wir machen das auch morgens ganz oft so, wenn der so sein Frühstück gegessen hat, dann ist schon so eine Routine, dann kommt er nochmal bei mir auf den Schoß und lehnt sich nochmal an oder erzählt mir irgendwas oder wir gucken ein Buch an oder so, bevor es dann ins Badezimmer geht. Ne? Mhm. Dafür braucht er zum Beispiel beim Abschied im Kindergarten, gibt es einige, die dann noch so ein bisschen kuscheln müssen oder so, das macht er dann gar nicht. Da ist dann halt einfach
die haben vielleicht Tschüss! Auch einen anderen Morgen.
So, genau.
Und das sind andere Kinder, also weiß man auch nicht. Aber sowas auch total gut einfach, das tut einem selber ja auch gut, wenn man so weiß, okay, der Tag beginnt so, es ist für Kasimir wahrscheinlich auch einfacher, wenn er weiß, unser Morgen ist so, ich habe noch mal kurz Zeit mit Mama und danach irgendwie geht's zum Zähneputzen und dann geht's los. Und
das versuche ich auch tatsächlich immer mir zu nehmen. Also egal, wie spät wir aufgestanden sind oder egal, wie knapp irgendwie die Zeit ist, dass man zumindest kurz da noch mal sitzt und irgendwie so ein bisschen
da sind wir nach Porridge und Yoga bei der nächsten hippen Geschichte.
Kuscheln?
Morning Routine.
Ach so.
Ja.
Ja, aber guck mal, was wir, worüber wir ja auch noch sprechen wollten, ist dieses Periodenhöschen, was ich getestet habe.
Ach so, ja.
So, jetzt müssen wir kurz vorher sagen, ist das jetzt vielleicht Werbung? Keine Ahnung.
Das ist vielleicht, ja, ich habe keins.
Weil ich hab,
also es
ja,
ist halbe Werbung.
Und vielleicht kriegt Denise ja auch noch eins zur Verfügung.
Dann ist Werbung. Aber sonst würde ich es mir nicht kaufen an eurer Stelle.
Ja, von Oshi Berlin ein Höschen zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen. Es ist eine Period Panty. Das ist ein schwarzes Höschen, wo eine Membran eingenäht ist, die quasi das Periodenblut aufsaugen soll. Und dann kann man also wirklich nur im nachhaltigen Sinne dieses Höschen tragen und muss eben, ist nicht mehr auf Tampons oder Binden oder Wegwerfprodukte angewiesen. Und weil für mich auch die Tasse irgendwie noch nicht so richtig das Ding ist, so war ich ganz gespannt darauf. Es gibt das auch schon von amerikanischen Marken. Ich glaube, die sind jetzt die erste deutsche Marke, die das macht.
Mhm.
Und einige hatten ja meine Instagram-Story gesehen und wir haben dann gesagt, wir sprechen noch mal kurz hier drüber.
Also und wir haben auch eine Nachricht bekommen, eine Sprachnachricht, und da wurde auch genau diese Frage gestellt. Die Sprachnachricht hört ihr im Anschluss
an diese
Folge.
Also ich war rundum zufrieden. Ich würde die nicht am ersten oder zweiten Tag möglicherweise tragen. Ich glaube, das ist aber auch eine super individuelle Geschichte.
Oder mit was Zusätzlichem, oder wie?
Ja, genau. Also in den ersten zwei Tagen würde ich es nur als Backup tragen. Ich glaube, so als Backup auch für Leute, die vielleicht die Tasse benutzen oder so, ist es eh ganz cool. Es fühlt sich super angenehm an zu tragen. Also man merkt auch nicht, dass dass man jetzt quasi so eine Windel anhat.
Also es ist jetzt nicht so, als würde man eine Binde in
genau, und man sitzt Buchs auch haben. Nicht, das war so meine erste Vermutung, man sitzt auch nicht, man hat auch nicht das Gefühl, im eigenen Saft zu sitzen oder so. Ganz im Gegenteil, es wird wirklich alles sehr gut eingeschlossen, es riecht auch nicht, das war auch oft die Frage so.
Ja.
Und ich habe die wirklich von morgens bis abends komplett den ganzen Tag getragen und habe sie dann mit ein bisschen kaltem Wasser ausgespült und dann über den Badewannenrand gehängt und dann halt irgendwann mit
allem,
wenn ich mehr Wäsche hatte, dann mit allem zusammen gewaschen. Ach, und ich tatsächlich war ich so überzeugt, dass ich mir jetzt noch zwei andere besorgen werde, damit ich dann immer genug als Backup hab sozusagen.
Ich habe dabei schmerzlich festgestellt, dass wir auch, nachdem wir jetzt jahrelang zusammen Podcast machen, immer noch nicht gleichzeitig menstruieren.
Oh, schade. Aber mir hat sich ja auch dann nach der Schwangerschaft vieles nochmal geändert. Und tatsächlich habe ich das große Glück, dass ich... ich glaube, im Vergleich, man hat ja immer keinen Vergleich. Also ich habe auch ordentlich PMS und auch bei mir geht es immer krass auf den unteren Bauch und so. Der erste Tag ist anstrengend und da kommt auch relativ viel. Und danach ist für mich nur noch so, wirklich tagelang, 7 Tage oder so, aber dann halt nur so...
7 Tage?
Mhm, ja.
Oh Gott, ich bin
bis
so
bis zu
happy.
7 Tage.
4 fertig?
Ja. Aber dann halt nur Tropf, Tropf, Tropf. Also wirklich nur tröpfelnd. So. Und das ist, also dafür ist sowas natürlich super geeignet. Wenn jemand jetzt eine extrem starke Periode hat oder so, dann würde ich mir das vielleicht mit diesem Höschen nochmal überlegen. Aber so fand ich es echt ganz gut. Und die halten zwei Jahre, steht auf der Website.
Okay, und warum? Und dann?
Ja, ich glaube, vielleicht ist dann die von der Wascherei und so irgendwann, keine Ahnung.
Wahrscheinlich sollte man die auch
aber
man kann die in der Waschmaschine waschen?
Ja, ganz normal in der Waschmaschine bei 40 Grad.
Echt? Das ist krass, okay. Ja, das ist ja ganz praktisch.
Und wir haben dann auch ein paar andere geschrieben, die schon welche benutzen und die waren auch eigentlich durch die Bank recht zufrieden. Nicht nur von dieser Marke, sondern eben auch von amerikanischen Marken und haben gesagt, sie haben dann irgendwie 3-4 Höschen, die sie pro Periode benutzen und dann ist gut.
So. Ich finde es auch ganz cool, irgendwie, wenn man reist oder so, ne, dass man einfach noch eine dabei hat. Oder
ja.
Also ich habe ja zum Beispiel auch 2 Tassen, eine kleinere und eine größere, und ich nehme halt immer eine auch mit, wenn ich irgendwie, ich benutze ja diese Menstruationstassen und bin damit auch zufrieden. Es gibt irgendwie eine Organisation in England, die heißt My Bloody Good Period, und das ist eine Organisation, die versorgen geflüchtete Frauen mit Menstruationsutensils, also mit Tassen, mit Tampons, mit Binden und so. Das fand ich total interessant. Ich habe so ein Interview mit der Gründerin gehört und ich weiß leider nicht mehr wo, aber ich verlinke mal diese Organisation, weil ich das super interessant finde, dass natürlich wird ganz viel immer bereitgestellt, Klamotten, Essen und so weiter und vielleicht auch noch Zahnhygiene oder Duschgel, aber an die Frauen denkt man halt
die wenigsten.
Zuletzt so und natürlich brauchen die auch Produkte, um ihre Menstruation irgendwie gut, dass sie rausgehen können, dass sie sich frei bewegen können und so weiter. Und die haben ganz oft so Hinweise bekommen, dass es eben die Menstruationstassen gibt und dass es diese Höschen gibt und so und haben dann aber gesagt, hey Leute, es haben nicht alle Zugang zum Beispiel zu fließendem Wasser jederzeit und das braucht man. Man braucht einen geschützten Raum, um eine Menstruationstasse zu benutzen. Man braucht Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Auch man braucht Ruhe, man braucht die Möglichkeit, die auswaschen zu können. Man braucht sauberes Wasser und so weiter. Und nämlich dieser Gedanke, wir versorgen jetzt alle Frauen, die irgendwie in Notsituationen sind mit Menstruationstassen und dann sind sie ja erstmal für Jahre versorgt. Ja. Das ist halt irgendwie so ein bisschen einfach gedacht. Das fand ich irgendwie so einen ganz guten Ansatz, weil ich da auch drauf reingefallen bin.
Ja.
Gedacht, wieso benutzen? Und es gibt halt auch eben Frauen, für die ist die Tasse nichts irgendwie. Für die ist es unangenehm zu tragen oder einfach auch unangenehm und schwierig oder im Alltag nicht möglich, wenn man zum Beispiel auch in einem Büro arbeitet und...
Es gibt zum Beispiel auch Kleinwuchsformen, wo die Arme viel zu kurz sind, um überhaupt einen Tampon oder eine Tasse einführen zu können.
Ja, genau.
Also und da ist natürlich so ein Höschen wirklich eine tolle Lösung.
Es gibt genau viele, viele Gründe, irgendwie das zum Beispiel zu machen oder eben auch. Und ich bin ja wirklich dafür, dass wir weniger Verpackung und weniger Müll produzieren. Aber es gibt auch Fälle, da ist es einfach das Einfachste, eine Binde zu nehmen für die Person. Und auch da sollten wir nicht verurteilen, weil es gibt so ein paar Dinge, wo ich jetzt auch mit Verpackung und Zero Waste und so, obwohl ich diese Greta Thunberg-Geschichte, dass sie gesagt hat, ich möchte, dass ihr in Panik geratet, obwohl mich das echt irgendwie so nachhaltig beeindruckt hat, weil ich irgendwie immer so bin, dass ich so sage, ja, so gut jeder kann und man muss ja nicht, aber man kann und irgendwie immer so ein bisschen... auch mit mir selber und mit anderen eher nicht streng bin, sondern im Gegenteil.
Ja.
Aber das hat mich irgendwie dazu gebracht, nochmal so auch auf mich zumindest strenger zu gucken. Ne? Aber es gibt so ein paar Sachen, zum Beispiel Medikamente und eben auch Sachen irgendwie, die für den Körper wichtig sind. Wenn die verpackt sind und man das nicht anders kann, dann macht man da halt Abstriche. Ansonsten möchte ich gerne doch für mich strenger sein in meinem Alltag mit dem, wie ich konsumiere und so, weil sie hat halt recht und das Haus brennt und wir haben ja auch Kinder und wollen irgendwie gern, dass die irgendwie eine relativ entspannte Zeit noch auf dieser Erde haben.
Ja.
Und deshalb denke ich, eigentlich müssen wir in manchen Bereichen vielleicht auch doch strenger sein. Es war jetzt ein ganz schönes Hin und Her, aber genau, verzichtet auf Müll, Plastikverpackungen, versucht irgendwie zu spenden, wo es sinnvoll ist und seid nett zu euren Mitmenschen. Und bringt doch mal eine Hip-Hop-Platte raus.
bringt alle bitte Hip-Hop-Platten raus, genau. Damit ich die hören kann.
Wir hören uns?
Ja. War's das schon?
Keine Ahnung.
Sind wir schon am Ende? Ja, vielleicht heute. Drüben ist gerade Pause.
Vor allem können wir dann einen Kaffee trinken.
Ja, ich bin wirklich sehr... deswegen habe ich jetzt schließen... Wow, das ist erzählerisch richtig gut gemacht heute.
Das haben wir geplant.
Wir schließen jetzt wieder zum Anfang, weil am Anfang habe ich ja gesagt, jetzt bin ich wach, weil wir hier so rumgeschrien haben. Und vorher, als das Mikro noch nicht lief, habe ich nämlich gesagt, ich habe das Gefühl, wir sind bei jeder zweiten Folge, sagen wir, oh, ich bin so kaputt, ich bin so müde, ich bin so ausgelaugt. Da müssen wir uns erstens mal wirklich, also ich auch, drüber Gedanken machen, warum ich bei jedes Mal so ausgelaugt bin.
Ich glaube, wir kommen hier einfach zusammen zur Ruhe. Wir können ehrlich miteinander sein. Und dann. Und
ich bin wirklich heute wieder sehr müde. Und ich weiß tatsächlich gar nicht, warum, weil eigentlich war die Nacht okay. Und ich habe jetzt auch gerade nicht so übelst viel Also ich kann mich ganz gut entspannen, was man daran sieht, dass ich Zeit habe, Netflix-Serien zu gucken und Selfies zu machen, die aussehen wie Hip-Hop-Cover. Ja, aber irgendwie bin ich trotzdem, deswegen brauche ich jetzt einen Kaffee.
Das war jetzt erzählerisch bombastisch.
Ja, gut.
Hä? Doch, was?
Das ist mein Job.
Tschüss. Ciao.
Wir beantworten eure Fragen unter der Nummer 0160 301 6233. So auch die Frage von Sarah.
Hallo Denise, hallo Ninja. Ich bin Sarah aus Berlin und dachte mir, nachdem ich eben eure Podcast-Folge gehört habe, mache ich das doch einfach mal. Schicke ich euch doch einfach mal eine WhatsApp-Sprachnachricht. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, denn ich bin gerade auf der Straße quasi, also auf dem Gehweg. Ich treffe mich nachher mit einer Freundin und habe noch eine Dreiviertelstunde Zeit, weil viel zu früh und so. Und dachte, das nutze ich mal, um euch eine Nachricht zu schicken und ein bisschen Feedback dazulassen. Und erstmal grundsätzlich, ich liebe euren Podcast abgöttisch. Ich höre jede Folge mit großem Vergnügen und manchmal würde ich am liebsten mitquatschen. Also das, wenn ihr über irgendwelche Themen redet, wo ich sage, ja, und da habe ich das und das gemacht und die Idee. Also vielen Dank, ihr macht das super unterhaltsam, super interessant und habt immer tolle Themen und gute Tipps für Dinge, die ich dann irgendwie noch weiter google. Ja, und diese Folge fand ich natürlich besonders toll, weil es ging um Theater und das ist mein Job. Ich bin Theaterpädagogin, mache Kurse und Workshops für Erwachsene und fand es sehr cool, euch über Theaterproben reden zu hören und gehe auch bald zu Huhl, allerdings in einer Inszenierung am Deutschen Theater in Berlin. Bin auch schon sehr gespannt, also es ist gut zu hören, dass du es gut fandest, Denise, dann freue ich mich jetzt noch mehr. Toll fand ich auch die Infos zu Astrid Lindgren. Ich weiß überhaupt nichts über sie, ehrlich gesagt. Was auch daran liegt, wie Denise auch gesagt hat, dass ich Ossi bin. Und das kam dann halt irgendwie bei mir in einem Alter, wo ich damit gar nicht mehr so viel anfangen konnte. Also eher so Grundschule. Weiß nicht, wahrscheinlich muss man bei Astrid Lindgren schon als kleineres Kind irgendwie eingeführt werden. Aber ich fand auch Lotta am tollsten. Also ich habe den Film damals gesehen, es gibt irgendwie eine Verfilmung aus den 90ern und den fand ich super toll als Kind. Ja, und finde das auch grundsätzlich ein total interessantes Thema, also wie unterschiedlich die Kindheitserinnerungen an Filme oder Sendungen, Fernsehen, Bücher und so weiter sind. Bei Kindern, die in der DDR groß geworden sind, oder was heißt groß geworden, also selbst wenn man nur wie ich die ersten 5 Jahre im Osten verbracht hat, ist das schon ein Unterschied zu anderen Freunden, die ich habe, die der gleiche Jahrgang sind und eben zum Beispiel aus West-Berlin kommen. Ja, und wo wir beim Thema Fernsehen sind, sehr schön, dass du ein Guilty Pleasure hast, Ninja, und das Dschungelcamp guckst. Ich selber kann mit dem Dschungelcamp nichts anfangen. Es ist mir ehrlich gesagt einfach ein bisschen zu eklig. Ich verstehe aber den Unterhaltungswert natürlich. Und bei mir ist es so, und jetzt kann man mich steinigen, weil absolut sexistische Kackscheiße. Ich fahre total ab auf Der Bachelor und die Bachelorette und Germany's Next Topmodel. Und immer wenn da irgendwie eine neue Staffel kommt, gucke ich die Sachen. Auch wenn die total Banane sind, aber egal. Und sie sind, und das finde ich fast noch schlimmer als den Sexismus, unglaublich heteronormativ. Besonders jetzt Bachelor und Bachelorette, dass ich dann auch mal da sitze und die Augen verdrehe, aber es ist trotzdem einfach für mich sehr unterhaltsam. Und dann habe ich noch am Schluss eine Frage an euch. Ihr hattet irgendwie in einer der letzten Folgen erzählt, ich glaube Ninja, dass du von der Firma Uschi die Periodenunterwäsche zum Testen bekommen hast. Und ich selber benutze schon jetzt über ein Jahr Periodenunterwäsche von der amerikanischen Firma Things. und bin ein krasser Fan davon und wollte mal fragen, wie du damit klargekommen bist und noch einen Tipp hinterlassen. Also wenn die, also diese Wäsche ist halt super geeignet bei mir so für den 3. bis 5. Tag etwa. Aber am Anfang benutze ich sie in Kombination mit Stoffbinden. Ich weiß gerade die Firma nicht, bei der ich die gekauft habe, aber das ist für mich eine gute Kombination, die super funktioniert. Also falls du da noch struggelst, um mal blöde englische Begriffe reinzuwerfen, kann ich das sehr empfehlen, noch irgendwie einfach Stoffbinden dazu zu benutzen. Ja, das war's. Jetzt habe ich euch ewig voll gelabert. Und ja, vielleicht schneidet ihr einfach einen Teil aus der Nachricht raus, wenn ihr sie in der Sendung irgendwie einspielen wollt. Auf jeden Fall, ich freue mich super, euren Podcast zu hören. Ich mag ihn sehr, sehr gerne und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüssi.
Hello. Nö, wir schneiden nichts raus. Und auch wenn ihr uns schreibt oder eine Nachricht schickt, okay, also irgendwann schneiden wir schon, wenn die länger wird als unsere Podcast-Folge. Ja, aber schickt uns gerne eine Nachricht als Sprachnachricht unter 0160-301-6233. Wir freuen uns auch über kurze Fragen und senden liebe Grüße raus an die Crowd. Und ja, wir wissen, es ist nicht das Penthouse, das amerikanische Verteidigungsministerium. So what? Just call it Penthouse, the Pentagon. See ya!